War das aber ein komisches Gefühl, dass da einfach keine Zuschauer waren, oder hat man das einfach so hingenommen?
Das war ein total komisches Gefühl. Also wir hatten das gerade schon kurz mit den 80.000 Leuten in Dortmund im Westfalenstadion.
Und dann plötzlich keiner.
Und dann auf plötzlich keiner mehr. Leere Tribünen. Und du hast ja kurz schon angerissen, es war Corona-Hochphase. Also wir hatten auch wirklich Bedingungen, die wirklich sehr besonders waren.
Jede Produktion hat seine Geschichte und wir erzählen sie. Herzlich willkommen bei der Broadcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller, ich bin der Moderator und heute habe ich den Noah neben mir sitzen. Der Noah ist ja begeisterter Drahtlostechniker für Kameras, und wie es dazu gekommen ist, was überhaupt Drahtloskameras sind und wie es war, während Corona 2021 in St. Petersburg zu arbeiten, werden wir heute erfahren. Hallo Noah, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, danke, dass ich da sein darf.
Ja, fangen wir direkt an. Drahtlostechnik. Wie kamst du dazu? Hast du eine Ausbildung dazu gemacht? Sagt man einfach, ich bin jetzt Drahtlostechniker und dann geht's los?
Das ist bei mir nach der Ausbildung tatsächlich gekommen. Ich habe ja bei TVN Mediengestalter Bild und Ton gelernt, war dann noch ein Jahr lang ganz regulär als Bildtechniker unterwegs. Und dann ist das einfach irgendwie so gekommen. Da wurden gerade Drahtlostechniker gebraucht. Da war gerade einfach Platz und dann sind ein paar Kollegen auf die Idee gekommen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, habe das gelernt und mache das mit Begeisterung mittlerweile schon fast 2 Jahre jetzt.
Und Drahtlostechnik, ich meine, du hast es dir angeguckt und dann hast du direkt gesagt, jo, das ist was für mich. Ich meine, man muss dazu wählen, Drahtlostechnik ist halt bezogen auf Kamera. Drahtlostechnik, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Mikrofon, was drahtlos ist, sondern speziell auf Kamerasignale oder Kamerabilder. Wie kam es denn da wirklich zu?
Ja, ich bin auf Produktion aus dem Auto gestiegen. Und dann hat jemand gesagt, willst du dir das mal angucken? Und dann habe ich das tatsächlich mir mit angeguckt. Und was ich daran so spannend finde, ist halt einfach dieses, also jeder weiß natürlich, oder größtenteils ist es klar, wie ein Bildsignal über ein Kabel versendet wird. Aber wie das funktioniert mit den Funkwellen und wie das da alles in der Qualität übertragen werden kann, das fand ich super interessant. Und wenn man sich das zum ersten Mal anguckt, dann versteht man natürlich einfach nur Bahnhof. Also da habe ich vom ersten Mal, konnte ich so gut wie gar nichts mitnehmen. Das war eine reine Reizüberflutung. Und ich finde das auch spannend, immer dann wirklich Schritt für Schritt zu lernen, was hinter diesem Thema steckt, wie das funktioniert. Und ja, dann habe ich auch relativ schnell alleine Produktion gemacht und bin dann bei dieser Begeisterung geblieben.
Qualität hast du eben angesprochen. Gibt es da einen Unterschied zwischen, ob ich jetzt ein Kabel ranstecke oder das drahtlos passiert?
Ja, definitiv. Also da müssen wir ein bisschen Abstriche machen. Dadurch, dass wir halt Funkwellen nutzen, müssen wir da ein bisschen mit Komprimierung arbeiten und auch ein bisschen mit Latenz leider. Aber
Latenz einfach Verzögerung.
Verzögerung, ne? Des Bildsignals. Da reden wir aber über Millisekunden. Also das ist in der Regel am Ende auf dem Sender gar nicht so offensichtlich. Nur wenn es dann zu viel Latenz wird, was dann ein Problem sein könnte, dann reden wir davon, dass man das lösen muss. Aber sonst müssen wir da ein bisschen Abstriche machen. Aber sonst sieht es auch schon mit der modernen Technik schon richtig gut aus.
Und was bedeutet jetzt am Ende? Was ist jetzt am Ende deine Aufgabe? Bist du jetzt am Ende Kameramann mit einer Drahtloskamera oder betreust du das nur?
Ich bin hauptsächlich der Techniker, der das aufbaut. Dafür sorgt, dass das reibungslos funktioniert, dass die Verdrahtung richtig läuft. Und der Operator, der Kameramann oder die Kamerafrau, die kommt dann separat meistens. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass es wirklich gut funktioniert. Dann die Kollegin oder den Kollegen auch zu betreuen am Ende, falls es da Probleme gibt. Aber hauptsächlich bin ich der Techniker.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
Ich komme mit der regulären Crew, komme ich zur Produktion. Und da ist halt der Unterschied, in der Regel arbeite ich in der Drahtlostechnik alleine als Techniker. Bei größeren Produktionen ist man dann zu zweit, aber in der Regel bin ich für mich und habe meine eigenen Baustellen. Und das finde ich auch relativ spannend daran. Und hauptsächlich besteht es auch so ein bisschen aus Denkarbeit. In der Bildtechnik ist immer viel körperlich. Körperliche Arbeit, schwere Optiken tragen. In der Drahtlostechnik ist auch viel Köpfchen. Das finde ich daran besonders spannend. Und genau, dann heißt es Antennen aufstellen, da die Position finden. Dann auch in der Drahtlostechnik können wir natürlich nicht auf Kabel verzichten. Ich muss natürlich das Bildsignal irgendwie in den Ü-Wagen bekommen. Kabel ziehen, Kamera aufbauen, mit dem Sender anschließen. Und dann heißt es auch schon irgendwann testen, dass überall im Stadion, in allen Bereichen die Kamera saubere Signale liefert.
Also kann ich mir jetzt so vorstellen, du hast jetzt eine Kamera, dann stellst du irgendwo jetzt eine Antenne hin und da wird das Signal hingesendet von der Kamera und Antenne am Ende mit Kabel zum Ü-Wagen, dass man es da sehen kann.
Genau, also die Antenne geht dann noch auf eine sogenannte Basisstation, wo aus dann einem Funksignal wie ein digitales Bildsignal gemacht wird und von da aus dann in den Ü-Wagen.
Und dann reicht da eine Antenne aus, um am Ende, egal wo ich die hinstelle, um das Signal zu empfangen?
In der Regel arbeiten wir mit zwei Antennen. Also immer in Pärchen, also zweimal zwei Antennen quasi. Um einfach wirklich im ganzen Stadion oder im ganzen Set eine Abdeckung zu ermöglichen, arbeiten wir in der Regel mit zwei Pärchen.
Und gehen wir mal auf Fußballproduktion rüber. Wie ist da die Antennenverteilung? Ist das am Ende im Stadion, außerhalb des Stadions? Und wo muss überhaupt so eine Drahtloskamera überall spielen?
Genau. Das ist ja der Vorteil der Kamera, dass sie wirklich, wenn die Antennenabdeckung gewährleistet ist, wirklich überall hinlaufen kann, ohne eingeschränkt zu sein durchs Kabel. Das ist nun mal der Hauptgrund, wieso wir das machen. Und man sagt immer, eine Sichtverbindung zwischen Sende- und Empfangsantenne ist optimal. Also da, wo die Kamera sich am Ende aufhalten soll, muss tatsächlich wirklich eine Sichtverbindung bestehen. Ich würde das dann meistens zu den bestehenden festen Kameras, würde ich die Antenne dann nach oben hängen, einer sogenannten Führungsposition. Das ist eigentlich optimal. Dann gibt es auch noch so Optionen wie, dass die Kamera eine Busankunft betreut oder ins Studio geht. Es gibt es bei den meisten Länderspielen, haben wir so ein Glasstudio irgendwo in der Tribüne. Da muss dann natürlich auch nochmal eine separate Antenne angebracht sein, eben wegen dieser Sichtverbindung.
Und welchen riesen Vorteil hat jetzt so eine Drahtloskamera? Ich meine, ich höre, wenn du jetzt zwei Antennen hast, da kommt ein Kabel ran und das ist dementsprechend im Stadion drin, muss ja trotzdem ein Kabel am Ende verlegt werden.
Genau, klar. Also die Antenne muss trotzdem angekabelt werden. Das ist soweit logisch. Aber der Kameraoperator mit seiner Steadicam, mit dieser schweren Weste, mit diesem Schwenkarm, um die Kamera stabil zu halten, der ist halt einfach wirklich frei in seiner Bewegung. Der muss sich auf kein Kabel verlassen und auch auf keine Kabelhilfe verlassen, die ihm am Ende das Kabel nachzieht. Der ist da wirklich ganz frei in seiner Bewegung und hat insofern einfach wirklich den Bewegungsspielraum, sich frei zu bewegen auf dem Feld. Und der Vorteil ist natürlich auch, ein Kabel ist immer ein gewisses Risiko zu stolpern. Vor allem bei Menschen, die vielleicht nicht beim Fernsehen arbeiten, die da vielleicht nicht so den Blick für haben, die können dann natürlich über kein Kabel stolpern. Das hat auch immer so ein gewisses Sicherheitsrisiko sonst.
Ist es jetzt diese Kamera, wo du jetzt gerade so beschrieben hast, die man so vorne hat? Ich meine, jeder, der beim Stadion war, sieht da meistens an der 16-Meter-Linie jemand rumrennen, der eine Kamera da hat, die schwebt ja theoretisch so ein bisschen. Ist das genau jetzt so eine Drahtloskamera?
Genau, also bei vielen internationalen Spielen würden wir die drahtlos einsetzen. Die Steadicam an sich muss nicht zwingend drahtlos sein, die kann auch am Kabel sein. Aber bei vielen Produktionen ist sie tatsächlich drahtlos, um eben diesen Bewegungsfreiraum für den Steadicam-Operator zu gewährleisten. Und auch einfach wirklich auf dem Feld, also auf dem Spielfeld an sich, der darf ja auch mit aufs Spielfeld, da auf die Kabel verzichten zu können. Deswegen machen wir das ganz oft drahtlos, ja.
Es gibt ja die großen Spiele, wo zwei weitere Drahtloskameras mit dabei sind, mit FX6. Magst du da mal kurz erzählen, welche Funktionen die haben und was am Ende eine FX6 am Ende überhaupt ist?
Ja, die FX6 hat durch ihre Gegebenheit mit dem großen Sensor, mit dem Vollformatsensor, einfach den Vorteil, dass sie ein sehr cinematisches Bild liefert. Die hat ein etwas flacheres Bildprofil und dadurch, dass sie mehr Licht aufnimmt, ist auch einfach der Hintergrund in der Regel unschärfer. Das macht so einen gewissen Look, den wir wirklich schön finden. Dadurch, dass wir dann auch noch eine sehr lichtempfindliche Linse mit einer großen Blendenöffnung benutzen, haben wir wirklich diesen hintergrundunscharfen Look. Und die wird dann tatsächlich auf dem Gimbal betrieben, auf einem klassischen DJI-Gimbal, was uns auch wie bei einer Steadicam schöne, flüssige, smooth Bewegung ermöglicht.
Also die FX6 ist am Ende der Kamerabody, der
genau.
Dafür verwendet wird.
Ja. Ja.
Und was mir immer selber auffällt, ist so, dass der Look so ein bisschen anders ist. Also man erkennt sofort, wenn es diese Drahtloskameras sind mit der FX6, weil das irgendwie ja viel flüssiger läuft, irgendwie bessere Farb, weiß ich nicht, tiefer hat oder sonst irgendwas. Wo kommt da der Unterschied zustande?
Der Sensor ist halt, wie gesagt, viel größer. Also bei den regulären Kameras, die wir beim Fußball einsetzen, haben wir kleinere Sensoren. Die haben auch einen ganz anderen Einsatzzweck. Die liefern einfach etwa dieses etwas schärfere Bild, dieses mit weniger Hintergrundunschärfe. Im Kontext mit den anderen Kameras im Umschnitt fällt das, wie du sagst, sofort auf. Aber ich finde, das macht genau diesen Reiz aus, da im Umschnitt zu sehen, oh, das ist eine andere Kamera und die hat auch einen ganz anderen Einsatzzweck. Die begleitet zum Beispiel die Spieler mit aufs Feld. Die darf auch dadurch, dass sie so mobil ist, mit aufs Spielfeld drauf wie die Steadicam. Und das bietet dann wirklich echt einen richtig coolen Look. Im Kontext aber auch gewöhnungsbedürftig. Also das fällt wirklich direkt auf im Umschnitt, wenn man da ein bisschen drauf achtet.
Genau, also mir ist es direkt aufgefallen. Was sind die größten Herausforderungen, die du hast?
Mit der Drahtloskamera meinst du? Ja, ich würde sagen tatsächlich so Signalabbrüche. Im Stadion sind viele Menschen, bis zu 80.000 Menschen in deutschen Stadien. Und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser, glaube ich. Biomasse ist für ein Drahtlossignal wirklich quasi eine Katastrophe. Wenn da ein Mensch zwischensteht, müssen wir wirklich aufpassen mit den Signalen. Und das Problem ist natürlich auch, dass das dann auch mal on-air passieren kann. Da gibt es leider keine hundertprozentige Garantie, aber wir versuchen unser Bestmögliches und mit einer guten Technik und einem guten Techniker funktioniert das eigentlich immer reibungslos.
Ist es dir schon passiert, dass on-air das Bild gekrisselt hat oder komplett ausgefallen ist und dann der Zuschauer zu Hause, was weiß ich was, da sieht ein graues Bild, ein Farbbalken oder gar nichts?
Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert in der Drahtlostechnik. Meistens würde man dann sowas Verpixeltes sehen. Das sieht dann aus wie so digitale Blöcke im Bild.
Mit schlechten Empfang wahrscheinlich.
Genau, ja. Das sieht so aus, wie wenn man zu Hause über Satellitenschüssel Fernsehen guckt und es gerade ein Gewitter gibt. Das sieht so ähnlich aus.
Oder wahrscheinlich kann man sich besser vorstellen, wenn man jetzt eine Netflix-Serie guckt und das Internet wird gerade schlecht. Dann wird die Qualität ja auch geringer. Oder auch YouTube kann man das ja auch ganz oft mal erleben,
genau,
dass dann die Qualität nicht lädt.
Ja.
Okay, und Drahtlostechnik, beziehungsweise wenn jetzt sowas passiert, wie gehst du damit um? Wie verhältst du dich? Bist du panisch? Bist du im Stress? Kannst du was tun? Oder ist es dann einfach so, ist jetzt passiert, jetzt muss ich gucken, woran es gelegen hat?
Das kommt ganz drauf an, wie groß sich dieser Fehler äußert. Also so kurze Aussetzer, da sind wir leider machtlos. Wenn es jetzt wirklich ein Standbild ist, dann weiß ich, da ist irgendwas schiefgegangen. Dann ist entweder was kaputt gegangen, da ist vielleicht ein Kabel irgendwo abgegangen oder jemand hat mir da an der Technik rumgespielt. Dann muss ich wirklich handeln. Ich glaube, panisch bin ich dann mittlerweile nicht mehr. Und je sicherer man sich halt auch in dem Job wird und auch im Troubleshooting, also in der Fehlersuche, desto ruhiger geht man daran. Aber klar, da kann das schon mal zu Stresssituationen kommen. Also da kann der Blutdruck schon mal ein bisschen steigen. Vor allem, wenn die Kamera dann auch eine Situation hat, wo sie wirklich eigentlich reibungslos funktionieren muss. Also zum Beispiel mit der Steadicam, mit dem Münzwurf, wenn die Kapitäne und die Schiedsrichter ihre Seiten wählen vor dem Spielbeginn, ist ganz oft die drahtlose Steadicam und das ist halt wirklich die Situation, wo sie dann reibungslos spielen muss. Und da ist man dann auch schon vielleicht mal angespannt und kann dann so ein bisschen mehr entspannen, wenn diese Situation vorbei ist.
Beim Testen funktionieren die Drahtloskameras und plötzlich beim Spielanfang nicht mehr, auch schon erlebt?
Ja, definitiv. Das kommt halt eben durch diese Menschen, die im Stadion sind. Also wir testen dann am Matchday minus eins, also am Tag vor dem Spiel, testen wir in der Regel in einem leeren Stadion. Dann sitzen da bis zu 80.000 Menschen und dann verhalten sich Funksignale ganz anders, werden absorbiert, werden reflektiert. Dann kann das da schon mal zu Problemen kommen. Ja. Mhm. Das bringt dann die Erfahrung.
Wo geht es denn eigentlich mit der Drahtlostechnik hin? Also gibt es da irgendwas Neues? Hältst du dich da up to date? Kann man da jetzt irgendwie sagen, mit dem nächsten Update am Ende wird die Übertragung flüssiger und weniger Probleme am Ende haben?
Klar, halte ich mich up to date. Das ist absolut Pflicht. Also da tauscht man sich regelmäßig mit den Kollegen aus, mit der technischen Leitung, mit der Firma, die Geräte herstellt. Ich glaube, in der Übertragungssicherheit, also in der Signalübertragung, sind wir schon sehr weit vorne. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Technik kompakter wird. Also dass wir immer mit kleineren Geräten arbeiten können, um einerseits den Kameraleuten und halt auch uns einfach das Leben zu erleichtern. Und da auch mit einer professionellen Übertragungstechnik zum Thema Kopter und Drohne gehen zu können. Weil die haben eine gewisse Gewichtsbeschränkung. Die können natürlich nicht so schwere Sachen hochheben zum Fliegen. Und da mit immer kleineren Sendern und immer kleineren Antennen arbeiten zu können, die aber trotzdem eine sehr starke Produktionssicherheit bieten. Das ist, glaube ich, das, was so in der nächsten Zeit wirklich interessant für uns wird.
Wie sieht denn eigentlich die Akkulaufzeit aus? Also verbessert die sich auch einfach dadurch, dass die Übertragung besser abläuft? Oder sagt man immer so, ja, so ein Akku hält jetzt so, keine Ahnung, 45 Minuten, eine Halbzeit gut aus und dann muss der ausgewechselt werden?
Also da gibt es grundsätzlich Richtwerte. Es kommt natürlich darauf an, wie alt ist der Akku, was für eine Kapazität hat der Akku und wie gut wird der Akku auch gepflegt und behandelt. Die haben natürlich auch eine gewisse Lebensdauer. Die meisten Kameraleute machen das für sich, die sehen das dann auf ihrem Kameradisplay, aber ich glaube, so eine Halbzeit kommt man mit so einem V-Mount-Akku, mit einem professionellen Akku schon gut durch, ja.
Bist du selber Fußballfan?
Sympathisant, ja. Ja.
Welche Mannschaft so?
Als gebürtiges Kind des Ruhrgebiets bin ich Dortmunder. Dortmund. Ich bin Borussia Dortmund-Fan.
Du warst da sicherlich schon sehr oft mit deiner Arbeit bei oder in Dortmund im Stadion.
Ja.
Warst du privat selber auch schon dort?
Nein, leider nicht.
Also nur mit der Arbeit?
Nur mit der Arbeit.
Wie war denn das Gefühl für dich, das erste Mal, sage ich mal, im Dortmunder Stadion zu stehen? Ich meine, wenn das gefüllt ist, ist das ja wirklich atemberaubend, wenn man die ganzen Leute da sieht. Die Atmosphäre ist ja gigantisch. Wie war das für dich?
Ja, was ganz Besonderes. Also ich bin in Dortmund aufgewachsen, war wie gesagt leider nicht im Stadion als Kind. Aber wenn man das dann wirklich das erste Mal sieht und auch noch weiß, das ist jetzt mein Job und ich werde das noch öfter machen, das ist wirklich schon was ganz Besonderes und ist auch irgendwie in gewisser Weise ein Privileg. Ich war jetzt schon ganz, ganz oft in Dortmund und tatsächlich, ich habe irgendwann mal gedacht, das wird irgendwann weniger. Also diese Begeisterung hört irgendwann auf. Aber tatsächlich nicht. Also ich bin jedes Mal wieder sehr, sehr zufrieden da. Und wenn man dann vor Spielbeginn auf die sogenannte gelbe Wand guckt, auf die Südtribüne, das ist schon was Besonderes. Und wenn sie dann You'll Never Walk Alone singen, dann versuche ich auch immer genau zu dem Zeitpunkt im Stadion zu sein und drücke einfach nur die Daumen, dass zu diesem Zeitpunkt kein Fehler oder keine Fehlerlösung im Set passiert, um auch wirklich da zu sein. Ja.
Was war so deine erste Produktion? Erinnerst du dich da vielleicht dran?
Sehr bewusst. Es war im DFB-Pokal. Magdeburg gegen Freiburg mit dem Ü5. Das war noch sehr bewusst in meinem Kopf. Das war eine Woche nach Ausbildungsbeginn.
Hört sich irgendwie besonders für dich an, als ob das ein besonderer Moment war. Warum?
Ja, also ich glaube, jeder von uns erinnert sich noch so ein bisschen an die erste Produktion, weil das halt immer so der Startschuss ist. Und jetzt nach fast 6 Jahren Erfahrung nochmal die erste Erfahrung und die Naivität von damals mit heute zu vergleichen, was man da alles so kennengelernt hat, was heute Alltag ist und absoluter Standard ist und wie man sich auch entwickelt hat. Also ich finde, das ist immer eine ganz besondere Entwicklung. Ich war seitdem einmal wieder zweimal wieder in Magdeburg im Stadion und da hatte ich dann auch wieder diese Erinnerung, was damals war, wie das damals war. Das war schon schön, ja.
Du warst aber auch öfter mal im Ausland, nicht nur hier in deutschen Stadien, sondern auch im Ausland. Kannst du mal kurz grob aufzählen, vielleicht, wo du schon mal warst?
Ja, hauptsächlich im europäischen Ausland bisher. Ich war schon 2-3 Mal in Italien für Länderspiele und Champions League-Spiele. Einmal in Spanien. In Österreich ganz oft und auch einmal tatsächlich in St. Petersburg.
Kommen wir darauf mal zu sprechen, St. Petersburg, Corona-Hochphase 2021. Was war überhaupt in St. Petersburg genau für eine Produktion und du warst noch Auszubildender und durftest mit?
Ja, da war ich noch Azubi. Da war ich im Übergang vom 2. zum 3. Lehrjahr. Es war im Sommer und da haben wir für die UEFA mit dem Ü3 und Ü6 das Host-Broadcasting gemacht für die EM, für die Euro. Genau, und dann waren wir mit einer ganz großen Truppe, mit auch vielen Azubi-Kollegen damals, in St. Petersburg für insgesamt 4 Wochen tatsächlich.
Du hast gerade Host erwähnt. Magst du kurz erläutern, was Host genau bedeutet?
Ja, wir sind da als technischer Dienstleister für den Kunden für die Bereitstellung des sogenannten Basissignals zuständig. Also wir sind am Ende die Leute, die dafür sorgen, dass das Spiel von Anpfiff bis Abpfiff sauber auf dem Sender zu sehen ist.
Und du sagtest gerade ganz viele Azubis. Wie lange wart ihr da und was für ein Moment war das für dich, auf so einer Produktion mit dabei zu sein?
Wir waren 4 Wochen da.
Das ist schon eine lange Zeit.
Es war wirklich 4 Wochen weg von zu Hause und das Besonderste daran war ja auch so weit weg von zu Hause.
Und das erste Mal dann so weit weg?
Ja, und das auch das erste Mal mit TVN im Ausland tatsächlich. Also es gab da schon ganz viele Kollegen, auch aus meinem damaligen Lehrjahr, die vorher mit TVN schon im Ausland waren. Aber ich war da das erste Mal im Ausland und dann halt auch direkt so weit weg und auch direkt in einem fremden Land. Das war das Spannende daran. Und du hast ja kurz schon angerissen, es war Corona-Hochphase. Also wir hatten auch wirklich Bedingungen, die wirklich sehr besonders waren. Wir mussten eine Bubble einhalten und ein starkes Hygienekonzept. Das war eine besondere Erfahrung. Und gerade wenn man dann so weit weg ist in einem fremden Land, auch immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Aber das haben wir als Team echt gut gemeistert, finde ich. Also rückblickend wirklich eine durchweg positive Erfahrungen auch in dem Land.
Eine Bubble ist ja, wo man jetzt einfach nur mit immer den gleichen Kollegen immer unterwegs ist, zur selben Uhrzeit, darf ich das Zimmer verlassen und so weiter. Hört sich sehr anstrengend an und auch sehr kontrolliert. Wie war das für dich?
Ja, wir kannten es da ja schon fast ein Jahr. Also wir hatten ja schon ein Jahr Corona-Bedingungen. Die grundsätzlichen Umstände mit Maskenpflicht und Abstand und Co. waren ja alle schon...
Also war nichts Neues
am Ende. War nichts Neues am Ende. Das Besondere daran war, das in einem fremden Land zu tun und so lange am Stück. Und das halt auch logistisch irgendwie zu meistern. Vor allem, wir kannten ja, oder ich speziell kannte das Hygienekonzept nur von uns aus der Heimat. Wie das dann im Ausland umgesetzt wird mit den Menschen dort und auf Arbeit. Und es war im Sommer, also es war auch wirklich super warm, wie man das dann auch einhalten kann. Das war eine Herausforderung. Wir haben es gut hinbekommen. Sicherlich mit Steinen im Weg, aber es war eine spannende Erfahrung.
Okay, und was waren die größten Schwierigkeiten, die du da hattest? Ich meine, wir haben gehört, dass es da auch Fälle gab von Corona. Wie ist man da so umgegangen in dem Land oder auch du selber?
Ich musste tatsächlich eine Woche in Quarantäne.
Weil du...
Ich hatte, da war einfach das Risiko durch einen Kontakt da.
Aber du hattest es selber nicht?
Nein, ich hatte kein Corona, nein. Das war einfach nur eine Sicherheitsquarantäne quasi. Und wenn man dann in einem Hotelzimmer in einem fremden Land so weit weg von zu Hause eine Woche liegt und jeden Tag zwei Tests macht und guckt, dass man irgendwie gesund bleibt, das macht schon was mit der Psyche in dem Moment, definitiv. Vor allem da einfach nicht weg zu können, wenn es wenigstens die eigene Wohnung gewesen wäre zu Hause. Aber dadurch, dass ich sowieso immer schon in meinem ganzen Leben viel unterwegs war und auch viel fremd geschlafen habe, sonst was auf Reise, habe ich das ganz gut weggesteckt. Und mit dem Kontakt in die Außenwelt, also das Team war wirklich super zuvorkommend. Die sind Kollegen für mich einkaufen gegangen, haben regelmäßig gefragt, ob alles gut ist, haben mal irgendwie an die Tür geklopft und mal durch die Tür gefragt, ob ich was brauche. Dann ist das wirklich mit einem guten Team einfach gar kein Problem gewesen.
Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, du sitzt da in deinem Hotelzimmer, hast ein Bett, einen Schreibtisch und einen Fernseher. Und da musst du dich den ganzen Tag irgendwie beschäftigen. Ja. Und dann bist du im Ausland, wo es wahrscheinlich keinen deutschen Fernsehsender gab. Was hast du gemacht in der Zeit?
Ich glaube, ich habe jede Netflix-Serie durchgeguckt, die es auf dieser Welt so gibt.
Also brauchst du jetzt Netflix 2.
Ja, genau. Ich habe Netflix durchgespielt.
Jetzt warst du in Quarantäne, aber wie lief das überhaupt im Stadion am Ende während der Europameisterschaft in St. Petersburg ab?
Ja, also ich glaube, da können sich eigentlich alle noch an die Fernsehbilder erinnern. Die Stadien waren vielleicht halb voll. Und was auch immer ganz interessant
ist... Oder teilweise leer.
Teilweise leer. Also ich glaube, das kam auch auf den Ort an und auf die Größe des Stadions. Bei uns in St. Petersburg war es, glaube ich, so halb voll. Ich kann mich auch nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Ich glaube, woran sich jeder noch erinnert, vor allem auch die Kollegen aus der Audioabteilung, ist die Interviewsituation. Normalerweise kommt man da ja schon relativ nah an den Interviewgast dran, an den Fußballspieler oder den Trainer.
Teilweise näher als wir jetzt stehen.
Teilweise näher als wir jetzt. Da musste alles mit der Tonangel geangelt werden. Die Popschütze von dem Mikrofon waren in Plastikfolie eingepackt, mussten zwischen jedem Interview desinfiziert werden. Die Interviewgäste kriegen dann natürlich auch die In-Ears, um ihren Interviewgast in einem lauten Stadion richtig zu verstehen. Das musste alles regelmäßig ausgetauscht und desinfiziert werden unter höchsten Hygienebestimmungen, um natürlich dann auch am Ende die Mannschaften zu schützen. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, das umzusetzen, weil das natürlich den ganzen Arbeitsalltag, den man gewohnt war, umgekrempelt hat. Aber auch das haben wir insgesamt gut hinbekommen und auch einige positive Aspekte für nach der Pandemie daraus gezogen. Also das hat alles ganz gut funktioniert, bin ich der Meinung.
Welche Vorteile waren das?
Also Vorteile damals mit leeren Stadien war für uns definitiv einfach so ein bisschen der Umstand, dass wir nicht so viel Rücksicht nehmen mussten auf
die Zuschauer.
Auf Zuschauer. Mhm. Hier mal eine Kiste da stehen lassen, das Kabel da mal nicht so ganz penibel verlegen, dass da auch wirklich niemand drüber stolpert. Das war wirklich schon ein Vorteil. Man musste natürlich aber auch wirklich mächtig aufpassen, was man zum Beispiel im Stadion sagt. Durch das leere Stadion war man natürlich immer auch gut zu hören.
So wie stimmt, ich erinnere mich, die Spieler, da konnte man sehr deutlich hören, was die Spieler miteinander hin und her gerufen haben. Und wenn man dann theoretisch ein Funkgerät oder so weiter auf laut hatte, wäre das wahrscheinlich auch zu hören gewesen.
Genau, also ich würde mal sagen, da gab es bestimmt Situationen, wo Funksprüche irgendwie dann auch mit aufgenommen wurden. Wir müssen ja dann trotzdem am Feld arbeiten. Also hier die Chipkamera einrichten. Die Tonkollegen mussten dann nochmal ein Atmo-Mikrofon aufstellen, das vielleicht abgeschossen wurde. Da muss man dann natürlich aufpassen, dass man mit einem lauten Funkgerät am Ende nicht live im Fernsehen landet. Und natürlich auch die Fußballmannschaften dabei nicht stört. Aber sonst hatte das eigentlich tatsächlich mehr Vorteile als Nachteile.
Mhm. War das aber ein komisches Gefühl, dass da einfach keine Zuschauer waren? Oder hat man das einfach so hingenommen?
Das war ein total komisches Gefühl. Also wir hatten das gerade schon kurz mit den 80.000 Leuten in Dortmund im Westfalenstadion.
Und dann plötzlich keiner.
Und dann auf plötzlich keiner mehr. Leere Tribünen. Das war wirklich schon ein seltsames Gefühl. Es gab dann einige Vereine, die haben dann so Experimente angefangen, wie Fan-Atmo, also aufgenommene Fangesänge aus den Lautsprechern im Stadion. Das kommt natürlich aber alles am Ende nicht daran, wenn da 80.000 Leute im Westfalenstadion sitzen und You'll Never Walk Alone singen. Aber es gab ganz lustige Ansätze.
Wie musstet ihr euch verhalten gegenüber den Spielern oder auch euren Kollegen im Set?
Höchste Hygienebestimmungen natürlich. Immer die 1,5-2 Meter Abstand. Es gab natürlich für jeden immer eine Maskenpflicht. Und ganz besondere Vorsicht gegenüber vereinsoffiziellen Spielern, Trainern, um halt die Spieler, die auch in ihrer Bubble dann waren, zu schützen.
Ich meine, Bildtechniker ist ja am Ende ein Job, der auf Teamarbeit beruht. Wie hat man das da jetzt gelöst, da große Kameras zu zweit, zu dritt, zu viert aufzubauen?
Genau, also das Tragen der Technik an sich hat auch mit Abstand natürlich ganz gut funktioniert. Wenn man dann eine Kamera aufbauen muss, dann kommt man sich zwangsweise ein bisschen näher, weil man dann auch zu zweit heben muss, um sich körperlich zu schützen. Und da mussten wir dann auch einfach mit der Maskenpflicht, ich sag jetzt mal, in den sauren Apfel beißen, weil wenn man da eine 30 Kilo Kamera die Treppe hochschleppt, musste man halt auch einfach mal zwischendurch Pause machen. Ein bisschen mehr Pause als gewohnt, um da mit der Maske nicht in Schwierigkeiten zu kommen.
Das hört sich auf jeden Fall ja super interessant an, was überhaupt diese Corona-Maßnahmen sind und auch schwierig. Ich höre daraus, es wäre eigentlich viel besser, wenn keine Zuschauer am Ende im Publikum sitzen würden, um einfach, weil das arbeitserleichternd ist. Oder ist es einfach doch blöd wegen der Atmosphäre?
Also ich glaube, langfristig auf die Atmosphäre verzichten möchte man dann doch nicht. Es war aber auf jeden Fall interessant, mal zu erleben und mal die Vorteile davon auszunutzen. Aber wir sind es natürlich mit Zuschauern gewöhnt. Und wir haben natürlich aber auch einfach unsere Gegebenheiten, um uns das Arbeiten da zu erleichtern. Mhm. Also auch mit Zuschauern ist das Arbeiten am Ende kein Problem.
2024 hatten wir zum Glück nicht diesen Fall. Und da gab es ja auch die Europameisterschaft, die TVN machen durfte in Deutschland. Du warst in Berlin mit dabei, als Hauptverantwortlicher auch für die Drahtlostechnik. Gab es da Unterschiede zur jetzigen Arbeit im normalen Bundesligaspiel oder gab es da wesentlich mehr oder andere Aufgaben?
Also technisch war es für mich tatsächlich gar nicht anders. Wir hatten zwei Kameras und die gleiche Technik, die wir am Ende auch in der Bundesliga einsetzen würden im Alltag. Der große Unterschied war natürlich einfach die lange, lange Vorbereitungszeit. Klar, die Vorbereitungszeit im Hintergrund läuft ja schon Monate bis Jahre davor, aber auch der Aufbau vor dem ersten Spiel, da hatten wir 10 bis 14 Tage Zeit, wirklich auf Herz und Nieren zu testen und zu prüfen. Und wir waren ja dann 5 Wochen da und hatten, man musste dann nicht nach jedem Spiel wieder abbauen. Das war ganz spannend. Wir hatten dann so einen gewissen Alltag, der sich da eingestellt hat in Berlin. Und das war auf jeden Fall mal wieder was anderes, ja.
Also seid ihr 2 Stunden vor Spiel gekommen, habt das alles angeschaltet, dann habt ihr das Spiel gemacht und seid wieder nach Hause gefahren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so ungefähr. 2 Stunden vor Spielbeginn wäre ein bisschen knapp gewesen, aber so ungefähr, ja.
Wie war es für dich, auch 2024 jetzt bei der Europameisterschaft dabei zu sein?
Spannend. Also das war für mich eine große Ehre, die Heim-EM im eigenen Land dann in der Drahtlostechnik auch verantwortlich produzieren zu dürfen, war für mich wirklich eine Ehre. Und da halt auch wieder die Entwicklung zu sehen von der einen EM zur nächsten, also von der EM 21 bis 24, da meine persönliche Entwicklung zu sehen und wie ich mich in der Firma und wie die Firma sich entwickelt hat, das war wirklich sehr interessant zu beobachten. Und war dann auch mit glatten 5 Jahren Diensterfahrung zu dieser EM auch wirklich was, wovon ich noch lange, lange, lange erzählen werde.
Mhm. Hattest du Probleme während der EM mit deiner Drahtlostechnik oder lief da wirklich die ganzen 5 Wochen alles ohne Probleme?
Ich glaube, ich habe keinen Aussetzer gesendet.
Okay. Das heißt am Ende, wenn alles spielt, dann sitzt du da gemütlich und guckst dir das Spiel am Ende an.
Ja, ja, genau. Also wenn das dann wirklich gut läuft, wenn die Kamerakollegen mit ihrer Technik zufrieden sind, die muss man dann auch noch ein bisschen betreuen, dann hat man auch Zeit, das Spiel zu genießen, mal ins Stadion zu gehen oder sich auch einfach mal zu entspannen.
Das heißt am Ende, du sitzt nicht am Ende im Ü-Wagen, sondern am Ende bist du draußen mit dem Set und kannst dann dementsprechend auch eingreifen, wenn irgendwas ist.
Genau, ja, in der Regel ist das so. Ja.
Das heißt, die Aussteuerung, die wir jetzt schon im anderen Podcast erwähnt hatten, macht dann am Ende der Bildtechniker oder Bildingenieur im Ü-Wagen.
Ja, genau. Also es kommt ganz selten mal vor, dass der drahtlose Bildtechniker mit aussteuert. Es kommt dann natürlich auch so auf die Erfahrungslevel drauf an. Aber nee, eigentlich passiert das nicht in der Regel.
Warst du dann auch beim Finale mit dabei?
Ja.
Das war ja dann auch nochmal ein Big Event, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also produktionstechnisch war das natürlich kaum ein Unterschied zu den 5 Spielen davor. Aber alleine dieses Gefühl im Hintergrund, dass das Europameisterschaftsfinale ist, das man da gerade live produziert, alleine das Gefühl bringt schon wesentlich mehr Anspannung in das ganze Thema. Ich habe versucht, das so gut es ging auszublenden und zu sagen, das ist eine Produktion wie jeder andere auch. Und dann hat das auch so ganz gut funktioniert für mich.
Ich meine, 5 Wochen, eine lange Zeit. Was sagen ja deine Eltern, Geschwister, Freunde dazu, dass du so viel unterwegs bist? Und verstehen die überhaupt genau, was du da machst?
Ja, also das Verständnis ist grundsätzlich da. Ich bin auch in der Jugend immer viel unterwegs gewesen, viel auf Reisen. Deswegen war das für mich auch nichts Neues. Vielleicht habe ich mir das deswegen auch unterbewusst so ausgesucht. Mein Freundeskreis kennt es leider nicht anders von mir. Und da ich ja eh auch nicht mehr in der Heimat wohne, war das dann mit der Familie auch nichts anderes. Und da ich in Berlin dann auch Freunde habe, hat es auch da gut funktioniert.
Kam denn die da so her und sagte, du bist jetzt beim Finale dabei, hast du mal Tickets? Oder sind neidisch darauf, dass du bei so einem Riesenspiel dabei bist?
Ja, tatsächlich. Ich war in der Zeit einmal beim Arzt, also ganz regulärer Arztbesuch, aber halt dann auf Produktion. Und da sagte der Kollege am Empfang dann, Sie sind bei den Fußballspielen Tickets, können Sie da was möglich machen oder da mal dabei sein? Muss man dann natürlich grundsätzlich verneinen und sagen, schauen wir mal. Aber ja, da kamen schon spannende Nachfragen. Es hat ja wirklich, das ganze Land war ja in Aufruhr dafür.
Ja, nicht nur das ganze Land, ne?
Die ganze Welt, ja klar. Oder ganz Europa.
Ja. Aber wir machen ja nicht nur Fußball, wir machen auch tolle Festivals und du bist einer dabei, der immer bei Wacken mit dabei ist.
Ja.
Was gefällt dir am Wacken? Und ja, da ist ja die Übernachtung eine andere. Ich bin ja zum Beispiel einer, ich kann nicht im Nightliner oder im Zelt so übernachten, deswegen sage ich immer zu Wacken, nein, danke. Aber du bist immer mit Vollblut dabei.
Ja, ich war 3-mal schon auf Wacken und das ist nochmal eine ganz besondere Ehre für mich, da ich halt als Metalhead da wirklich quasi zu Hause bin auf dem Gelände und ich bin das genaue Gegenteil. Ich schlafe am liebsten im Zelt. Also ich habe mir immer mein eigenes Zelt mitgebracht, habe gesagt, da habe ich meine Ruhe, habe ich meinen Space. Und das ist einfach eine ganz andere Art zu arbeiten. Und ja, ich bin Fußballfan, aber ich bin umso mehr Metalhead und umso mehr Musikfan. Und da wirklich Musikern und Kindheits- und Jugendhelden wirklich nahe zu kommen, das war dann auch wieder mit Aufregung verbunden, die man eigentlich im Arbeitsalltag so nicht mehr hat. Also ich durfte den Sänger von Iron Maiden treffen.
Was heißt treffen? Also sehen oder sprechen oder berühren?
Ich durfte mit dem sprechen, genau. Ja. Ich habe dem ganz freundlich die Hand geschüttelt. Ich habe da die Kameras im Interviewzelt betreut. Da gibt es hinten im Künstlerbereich.
Also Backstage.
Backstage, genau. Hinten im Künstlerbereich, Backstage, gibt es das Artistzelt. Und da gab es dann 2 Kameras für ein Interview. Und dann ist halt der Sänger von Iron Maiden zu uns ins Interview gekommen. Und das durfte ich technisch betreuen und dem freundlich die Hand schütteln. Und das war wirklich schon, also das vergisst man so schnell nicht.
Das glaube ich. Wie war das für dich, insgesamt so nah an Künstlern dran zu sein? War das so auch bei der ersten Wackenproduktion so das erste Mal für dich?
Ja, definitiv. Also ich habe beim Fußball schon einige Fußballspieler getroffen, die ich aus der Jugend noch kannte und als Kind auch so ein bisschen angehimmelt habe. Aber mit den Musikern war das nochmal was ganz Besonderes und nochmal eine ganz neue Erfahrung. Vor allem, weil das auch ein ganz anderer Umgang ist mit den Künstlern. Die sieht man da viel länger am Stück. Fußballspieler huschen meistens mal an einem vorbei. Vielleicht sieht man die kurz bei einem Interview stehen. Aber der Kontakt zu den Künstlern beim Interview ist natürlich um einiges intensiver, als wenn der Fußballspieler mal schnell an der Seitenlinie an dir vorbei huscht.
Mhm. Du hast jetzt im Zelt geschlafen. Kann man da überhaupt gut schlafen? Weil da ist ja eigentlich die ganze Nacht und auch die ganzen Tage Remi-Demi. Und hast du nur während deiner Arbeitszeit jetzt, sage ich dir mal, vielleicht ja Konzerte angeguckt oder warst du auch wirklich als Fan zwischendurch da?
Ich war auch als Fan da, definitiv. Also Iron Maiden konnte ich mir außerhalb meiner Dienstzeit angucken. Ich habe einige Bands mir außerhalb meiner Dienstzeit angeguckt und tatsächlich auch wie beim Fußball, wenn das grundsätzlich läuft, dann hat man auch Freiraum, da mal hinzugehen und mit den Kollegen abzusprechen, hey, die Band würde ich mir gerne angucken für 3-4 Songs, ist das okay? Dann kann man da hingehen und wenn dann am Ende trotzdem technisch irgendwas los ist, bin ich halt trotzdem in der Nähe, um dann zu reagieren. Und so konnte ich mir wirklich die meisten Bands, die ich sehen wollte, konnte ich mir zum Großteil angucken, ja.
Und das nah, also konntest du relativ nah ran an die Bühne. Wo guckt man sich das am Ende als arbeitender TVN-Mitarbeiter an? Oder stehe ich ganz hinten, damit ich auch schnell wieder eingreifen kann, falls es Probleme gibt?
Also ich hätte mich theoretisch auch, glaube ich, in den Graben stellen können vorne in den Fotogrammen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich auch dann so ein bisschen den Sound genießen möchte. Deswegen habe ich mich immer zum FOH gestellt, weil da bin ich in der Nähe von Kameras, falls doch was sein sollte, falls man doch eingreifen muss. Und ich habe den besten Ton und ich darf mich dann ja auch da auf den FOH stellen und da so ein bisschen meinen abgesperrten Bereich genießen. Aber ich würde mich natürlich auch gerne in die Fanmenge stellen, klar. Also das wäre auch mein Ding.
Was ich jetzt heute so rausgehört hast, dass Kamera, aber auch Musik ein Teil deines Lebens ist. Was verbindet dich so sehr mit der Musik?
Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich spiele auch Gitarre im privaten Raum. Und das dann verbinden zu können, war wirklich schon was ganz Besonderes, weil Musik geht von wenn ich aufwache, bis ich einschlafe, ist Musik in meinem Leben. Deswegen war Wacken eben diese ganz besondere, große Ehre für mich.
Und typisch ist ja dann, dass Musikinteressierte in Richtung Bildtechnik gehen. Meistens gehen sie ja in Tontechnik, damit die auch irgendwas mit Musik machen können. Warum ist das bei dir so parallel?
Ich habe mich einfach so ein bisschen in die Kameratechnik verguckt. Ich mache gerne auch was mit Tontechnik in meinem privaten Rahmen oder wenn es um Musik geht. Aber ich finde beides super interessant. Also am Ende den guten Ton zu hören und ein tolles Album auf dem Ohr zu haben, aber auch ein schönes Kamerabild, da kann ich mich für beides begeistern. Tontechnik aber eher im Privaten.
Mhm. Du bist ja bei TVN Group auf dem Instagram-Kanal oder auch TikTok kein Unbekannter. Dich sieht man relativ häufig. Mhm. Und erstens, macht dir das Spaß, so Erklärvideos zu machen?
Ja, total. Ich bin auch als Ausbilder tätig und mir macht das total Spaß zu erklären. Für alle Zielgruppen, sowohl für Zielgruppen, die noch nicht wissen, wovon wir reden, als auch für Azubis, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben. Mittlerweile stehe ich super gerne vor der Kamera oder rede auch gerne mal, wie man merkt. Und also ich finde das super interessant. Und auch da ist wieder eine Entwicklung sichtbar, was ich ganz spannend finde.
Und das erste Erklärvideo, was ja der Dennis Lu gemacht hat, war ja mit dir. Das war gerade, als du die Eckfahnkameras aufgebaut hast. Wie kam das Ganze zustande? Weil das war ein relativ spontanes Ding.
Ja, das war sehr spontan. Ich habe den Sprinter ausgeräumt, unser Technikzusatzfahrzeug, mit den Eckfahnkameras. Und dann kam unser Social Media Admin mit seinem Handy und seinem kleinen Anstecker um die Ecke und hat gesagt, wir gehen damit jetzt mal ins Stadion und dann erklärst du mir mal die Eckfahnkameras. Und dann habe ich das gemacht. Ich glaube, ein One-Taker war es damals. Das war im ersten Versuch einer durch. Das ging dann ein paar Tage später bei Instagram hoch und ist völlig durch die Decke gegangen mit, ich glaube, damals direkt in der ersten Woche 300.000 Views. Und das fand ich, ja, ich fand das cool. Und seitdem machen wir das jetzt schon 2 Jahre fast, immer mal wieder regelmäßig.
Mhm. Es ist auch mal das Gespräch Handy und unsere Kameras. Da warst du ja auch mit ziemlich oft im Thema, was die Zuschauer angesprochen haben von den Reels. Wie ist denn deine Meinung zu Handykameras versus Broadcast?
Ja, also in unserem Bereich stellt sich die Frage definitiv nicht. Was unsere Kameras an optischer Leistung und mit den Sensoren abliefern können, steht natürlich in absolut keinem Vergleich zu einer Handykamera. Grundsätzlich können Handykameras gute Ergebnisse liefern, klar. Es liegt ja aber auch bei uns zum Großteil erstens an der optischen Leistung, die so eine Broadcast-Linse liefern kann, andererseits ja aber auch einfach an der Anbindung. Ich kann an ein Handy kein professionelles Kabel anschließen, um ein Bildsignal latenzfrei und stabil an einen Ü-Wagen zu übertragen. Das dauert sicherlich noch sehr, sehr, sehr lange, bis ein Handy sowas sehr zuverlässig kann. Und allein wegen der Produktionssicherheit sind die professionellen Broadcast-Kameras für uns absolut Pflicht.
Also man merkt das auch oft in den Kommentaren. Hast du damit zu kämpfen mit solchen Kommentaren, wo du drauf reagierst? Macht dir das Spaß?
Ja, definitiv. Ich beantworte sehr gerne Kommentare. Also wenn da Fragen sind, technische Fragen oder so allgemein zu unserem Arbeitsalltag, ich beantworte das total gerne. um halt auch einfach so ein bisschen das Grundverständnis von unserer Branche zu erweitern. Also ich meine, da gucken fast 20.000 Leute regelmäßig zu als Abonnenten. Da kommen immer wieder spannende Fragen. Und da am Ende des Tages einen Kommentar beantwortet zu haben und zu wissen, okay, da weiß jetzt jemand ein bisschen mehr als vorher, das ist ein tolles Gefühl.
Wie läuft am Ende ja so ein Dreh von so einem Reel ab? Kommt da einfach der Social-Media-Admin auf dich zu und sagt, erzähl mir jetzt mal was über dieses Mikrofon oder erzähl mir jetzt was über die Eckfallenkameras, wie es da passiert ist?
Mittlerweile bereiten wir uns vor. Also mittlerweile sprechen wir mal so ein paar Tage im Voraus, was für Themen so anstehen. Dann sage ich, okay, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, das könnte vielleicht jemand anderes besser machen. Manchmal muss ich dann auch mich selber nochmal informieren. Und dann sprechen wir meistens tatsächlich auf Produktion erst. Aber da ich von mir selber behaupte, relativ frei ohne Vorbereitung sprechen zu können, machen wir das meiste an Vorbereitung dann tatsächlich erst vor Ort.
Das heißt, es passiert während einer Produktion. Dafür hast du am Ende auch genug Zeit, weil deine Drahtlostechnik läuft.
Genau. Also die Produktion hat natürlich immer absoluten Vorrang. Dass die Technik für den Kunden am Ende sauber spielt, ist die absolute Pflicht. Und wenn dann Zeit übrig ist, was in der Regel ja wirklich auch ist in der Mittagspause, dann machen wir das und dann geht das auch ganz entspannt.
Na, dann hoffe ich noch ganz viele Reels von dir auf Instagram zu sehen und wünsche dir noch ganz viel Erfolg weiterhin in der Drahtlostechnik. Vielen Dank, Noah.
Danke, Lukas. Danke für die Einladung.